Herr Hagen, sind wir nicht einverstanden, dass Ihre Aussageauftreten praktisch auch mit Ton- und Bildaufnahmen begleitet werden können? Vielen Dank. Ich darf zunächst feststellen, dass Sie als geladener Zeuge zur heutigen Sitzung ordnungsgemäß erschienen sind. Ich muss Sie zuerst formal belehren. Das ist kein Misstrauen, das machen wir immer so bei allen Zeugen, die zu uns kommen. Sie müssen als Zeuge die Wahrheit sagen, dürfen nichts hinzufügen und nichts Wesentliches weglassen. Nach dem Untersuchungsausschussgesetz besteht unter Umständen die Möglichkeit, dass Sie als Zeuge vereidigt werden. Als eine vorsätzliche, unrichtige oder unvollständige Aussage vor dem Untersuchungsausschuss ist aber immer strafbar, und zwar auch dann, wenn Sie nicht vereidigt werden. Gemäß § 17 Absatz 3 Untersuchungsausschussgesetz und § 55 StBO können Sie die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung Sie selbst oder Angehörige der Gefahr aussetzen würden, eine Untersuchung nach einem gesetzlich geordneten Verfahren, insbesondere wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit, aber auch einem dienstlichen Ordnungsverfahren ausgesetzt zu werden. Haben Sie zu dem vorgetragen irgendwelche Nachfragen, Herr Hagen?
Nein.
Danke. Ich darf Sie jetzt zunächst bitten, dem Ausschuss Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihre Berufsbezeichnung mitzuteilen und uns ergänzend mitzuteilen, ob die für die Ladung verwendete Anschrift nach wie vor aktuell ist.
Helmut Hagner, 60 Jahre, verheiratet, erster Kriminalhauptkommissar. Und die Adresse stimmt.
Stimmt noch. Vielen Dank. Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie am Anfang einen Einstieg machen wollen, auch eine PowerPoint-Präsentation. Ich darf Sie bitten.
Gut, vielen Dank. Ja, ich bin seit 5 Jahren Leiter des Dezernates 11 beim Polizeipräsidium Stuttgart. Ich sage es einfach mal, damit Sie wissen, wer vor Ihnen sitzt. Ich war zuvor 20 Jahre in leitender Funktion beim damaligen Branddezernat und ich war zuvor wiederum 13 Jahre als Sachbearbeiter beim Dezernat für Tötungsdelikte. Wir in Stuttgart beim Dezernat 11 bearbeiten im Jahr, ich habe es einfach mal rausgeschrieben, etwa 500 Todesermittlungsverfahren. Dazu kommen, wahrscheinlich unsere Haupttätigkeit ist, 40 Tötungsdelikte oder versuchte Tötungsdelikte und rund 200 Brandfälle. Das Dezernat 11 ist in Stuttgart für alle Todesermittlungsverfahren, Brand-, Waffen- und Sprengstoffdelikte zuständig. Zur Einleitung würde ich Ihnen mal kurz sagen, da wir ja im Fall Heilig ein Todesermittlungsverfahren hatten nach § 159 Strafprozessordnung, dass hier ein unklarer oder nicht natürlicher Tod untersucht wird und Ziel dieser Untersuchung durch die Polizei ist die Feststellung oder der Ausschluss eines Fremdverschuldens, nicht mehr. Wir in Stuttgart pflegen bei unseren Ermittlungsverfahren, insbesondere bei meinem Dezernat, einen sehr engen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft. Also bei kritischen Fällen wird sehr frühzeitig mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufgenommen und die ganzen Ermittlungen abgesprochen. Ich würde jetzt im Zusammenhang versuchen, chronologisch, ich hoffe, es wird nicht zu lang, das Todesermittlungsverfahren Florian Heilig vorstellen. Ich habe natürlich in den letzten Tagen auch die Presse verfolgt und ich würde da schon auf einige Punkte eingehen, die da gelaufen sind. Das Ganze fing an am Montag, 16.09.2013. Da erhielt ich gegen 9.15 Uhr einen Anruf von unserem Führungs- und Lagezentrum, vom Polizeiführer vom Dienst. Der hat mir Folgendes mitgeteilt. Um 9 Uhr wurde die Polizei über Notruf über ein brennendes Fahrzeug auf dem Stuttgarter Wasen informiert, auf der Zufahrt zum Campingplatz. Das zuständige Polizeirevier ist angefahren, die Feuerwehr war dann bereits schon vor Ort. Es war eine starke Rauchentwicklung und nach dem Ablöschen des Fahrzeuges hat man festgestellt, dass auf dem Fahrersitz eine tote Person sitzt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob da schon kam, dass die Revierbeamten mitgeteilt haben, dass es nach Benzin gerochen hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Meine Aufgabe als Dezernatsleiter war jetzt hier, die entsprechenden Kräfte einzusetzen. Zunächst mal war das ein ganz normaler Fall. Sie müssen sich vorstellen, 500 Todesermittlungsverfahren, wir haben am Tag so ein bis zwei Ausrückfälle mindestens. Da ruft also öfters mal jemand an und sagt, hey, ein Toter rückt mal aus. Ich habe dann gewusst, ein Brand mit der Methode, da brauche ich einen erfahrenen Beamten, der sowohl im Bereich Todesermittlungen als auch im Bereich Branderfahrung hat. Und das war dann mein Kollege Korge, der nachher als Zeuge zur Verfügung steht. Der ist seit über 30 Jahren bei der Dienststelle Brand und macht auch Leichensachen in dieser Zeit. Und den habe ich mit der Sachbearbeitung beauftragt. Und ich habe dann als zweiten Mann, der war nämlich zu diesem Zeitpunkt erst ein Jahr bei der Dienststelle, den Herrn Bartsch beauftragt, mitzufahren zur Unterstützung. Herr Bartsch war zunächst ein Jahr lang beim Bereich Todesermittlungen tätig und sollte jetzt seine Weiterbildung, Ausbildung im Bereich Brand bekommen. Ja, die sind dann losgefahren. Ich habe noch die Kriminaltechnik dazu rausgeschickt und den Kriminaldauerdienst zur Unterstützung. Und wir machen immer parallel zu unseren Ermittlungen vor Ort auch Ermittlungen auf der Dienststelle. Wir haben vom Führungs- und Lagezentrum mitbekommen, dass das Kennzeichen feststeht, es war ein Heilbronner Kennzeichen. Wir haben dann eine Halterfeststellung gemacht und man hat festgestellt, ein 57-jähriger Mann aus Eppingen bei Heilbronn ist Halter. Häufig kommt es ja vor, dass das nicht unbedingt der Halter, der Fahrer ist. Und so haben wir die ganze Familie mal abgeklärt über das Meldesystem und haben dann festgestellt, dass einer, nämlich der 21-jährige Florian Heilig, als Straftäter rechts in unseren Polizeisystemen vermerkt ist. Wir haben festgestellt, die Straftaten wurden allen im Bereich Heilbronn begangen. Wir haben also nichts Näheres über ihn gewusst. Dann war es in dieser Zeit so, dass wir einen Praktikanten vom Landeskriminalamt, vom Staatsschutz hatten, der bei uns zur Ausbildung war. Und der hat dann gemeint, er ruft schön bei seiner Dienststelle an und klärt mal ab, was man denn über diesen Herrn Heilig weiß. Und dann war kurz Schweigen, er hat keine direkte Antwort bekommen. Kurz danach hat bei meinem Kollegen, beim Arbeitsbereichsleiter Brandt, ich weiß es nicht mehr genau, war es die Inspektionsleiterin, oder wer auch immer, ich sage mal, etwas aufgeregt angerufen und gesagt, ja, der Florian Heilig ist ein Zeuge von uns, der sollte heute Abend im Zusammenhang mit der Soko Parkplatz, also mit dem Mord an der Michelle Kiesewetter und im Zusammenhang mit NSU vernommen werden. Dann haben natürlich bei mir die Alarmglocken geläutet. Normalerweise hätte ich mich nicht weiter in diese Ermittlungen eingemischt, das hätte der Sachbearbeiter selbstständig gemacht, aber ich habe gedacht, da müssen wir sicherlich größer einsteigen, habe dann sofort meinen Leiter der Kriminalpolizei verständigt, habe mit ihm abgesprochen, dass wir eine Ermittlungsgruppe einrichten und wir haben auch sofort an die Staatsanwaltschaft verständigt, dass wir hier etwas einen kritischen Fall haben. Es ging dann um die Frage, wie wird weiter ermittelt, kümmern wir uns nur um das Todesermittlungsverfahren oder ermitteln wir auch im Hinblick auf den eigentlichen Auftrag des LKA, nämlich hier Ermittlungen zum Umfeld NSU oder zum Fall Soko Parkplatz zu machen. Es wurde dann abgesprochen, dass wir nur das Todesermittlungsverfahren bearbeiten. Das war auch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft. Und das LKA uns mit Vermerken die bisherigen Erkenntnisse zuschreibt, aber die weiteren Ermittlungen, alles was den Fall Soko Parkplatz und das NSU-Bereich angeht, blieb beim LKA. So, jetzt würde ich Ihnen mal Lichtbilder vom Tatort zeigen, damit Sie mal einen Blick haben oder einen Überblick haben, wo das Ganze denn geschehen ist. Ich würde dazu aufstehen, da kann ich es Ihnen am zeigen. So. Ich hoffe, dass ich Ihnen die Sicht. Achso, dann hören Sie mich schlecht.
Können Sie diese Tante mitnehmen? Das geht vielleicht mit dem Gerät. Oder vielleicht
warte, ich sitze einfach. Das geht jetzt gerade.
Nee,
das geht. Es geht.
Wir kommen ein Funkmikrofon von mir.
Ah ja, wunderbar. Dann wird es funktionieren. Ja, ich denke, den Cannstatter Wasen kennt jeder. Hier Mercedes-Benz Arena. Hier geht es rüber über den Neckar, die Neckarbrücke. Hier ist der Wasen, jetzt muss ich selber gerade mal schauen. Ja.
Jetzt nehmen wir es Neckar. Ja, vorne ein bisschen, kann man das
Ja, runtermachen.
Also ich muss auch ziemlich genau hinschauen, um das zu sehen. Aber ich denke mal, das nächste Bild ist besser. So, wir haben also hier diese, die Brücke und hier links, das kennt sicherlich auch jeder, das ist das Testgebiet von der Firma Daimler-Benz, diese Rennstrecke. Und hier ist das Gelände des Wasen. Hier hinten ist der Campingplatz, da ist das Campingplatzschild. Hier geht eine Straße entlang. Eine Straße, die sehen wir dann, die ist nicht mal 5 Meter breite, kleine Straße. Daneben dran ist abgegrenzt durch Bäume und Büsche einfach das Wasengelände. Und wenn man hier runterkommt, geht es hier durch eine Unterführung und fährt dann hier entlang. Jetzt nehmen wir mal das nächste Bild, jetzt zeigt sich das deutlich. Also hier sehen wir den eigentlichen Brandort dann später. Also hier fährt man runter, da unten durch und dann hat man einen freien Blick hier entlang auf dieser Straße. Man muss wissen, das sehen wir nachher auch, dass diese Teststrecke, besser gesagt, mit einem 2,50 Meter hohen Zaun eingezäunt ist. Da kann also niemand ohne weiteres drüber steigen oder wegrennen. Das ist einfach zum Verständnis. So, jetzt sehen wir das Ganze nochmal von Google mit den Bäumen. Ich weiß aber jetzt nicht genau, von wann das ist, aber es hat sich sicherlich nicht viel verändert. Man sieht hier das Wasengelände mit einzelnen Bäumen und Büschen. Hier auf dem Gelände von der Firma Daimler, da ist das Reitstadion im Übrigen, sind mehrere Bäume, aber die spielen eigentlich keine direkte Rolle. Nochmal das Ganze, das sind mehrere Tore und das ganze Geschehen ist hier am ersten Tor geschehen.
So. Wagner, können Sie nochmal geschwind da zurückgehen und einfach die Frage, wo ist denn der Zeuge Hübner mit seinem Fahrrad herkommen?
Ja, wenn wir schon das ist eine Frage. Ja. Das ist, der Zeuge Hübner ist aus der Richtung gekommen.
Aha.
Also hier ist dann nachher der Campingplatz und der fuhr mit dem Fahrrad hier entlang. Dieser Weg oder diese Straße wird von vielen Personen, sowohl mit Fahrrad oder auch als Fußgänger benutzt, vorwiegend auch Fahrradfahrer, aber es sind auch viele Personen unterwegs, insbesondere zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist, war bereits der Aufbau des Volksfestes in vollem Gange. Das sieht man nachher zum Teil, glaube ich, auf die Bilder auch noch. So, jetzt schauen wir aus Richtung Campingplatz. Also der Zeuge Hübner war etwas weiter zurück, aber man sieht hier, Entschuldigung, auch falsche.
So,
jetzt haben wir eine richtige. Man sieht hier den Zaun, das ist also alles zu und man hat freie Blick, also die Fahrzeuge waren ja alle nicht da. Und was auffällig war, und deswegen ist das Fahrzeug auch vielen Zeugen aufgefallen, es stand also auf einer Fahrbahn. Also es hat im Prinzip eine Fahrbahn blockiert. Und man sah also das ganze Fahrzeug frei. Das erste Mal war die Motorhaube zu und dadurch die Menschen waren eigentlich vorher auch nicht da. Und die Fahrzeuge sind alles Einsatzfahrzeuge von uns. Nehmen wir das nächste Bild. Das ist jetzt aus dem Blick Richtung Wasengelände. Da ist jetzt, ich glaube, das ist ein Teil von der Scheibe weggeflogen. Da kann Ihnen aber der Herr Korke nachher Näheres dazu sagen. Und da sehen wir jetzt auch das Tor, das zum Testgelände geht und da ist also oben so NATO-Draht drüber, also das ist schon so ziemlich gut gesichert. Also da kann sicherlich keiner reinrennen oder drüber klettern. Das ist das Fahrzeug, so wie wir es vorgefunden haben, nach dem Ablöschen. Das hat sicherlich der Kollege von der Feuerwehr berichtet, was die alles aufgebrochen haben, was alles zu war. Das war also vor unserem Einsatzbeginn. Die Rückseite, man sieht eigentlich außen, oder das ist eigentlich gut zu erkennen, dass das Fahrzeug von innen nach außen gebrannt hat, weil Teile des Lackes hier noch vorhanden sind, auch die Motorhaube, also ein Brand im Motorraum war vermutlich auszuschließen. Aber das haben wir unsere Sachverständigen nachher überprüft. Das ist jetzt das von der Beifahrerseite her. Auch hier nochmal der Zaun im Hintergrund und die Büsche, damit man das Ganze nochmal sieht. Hier haben wir dann die ersten Überprüfungen gemacht. Das Problem war dann, dass bereits Reporter mit riesigen Teleobjektiven trotz größerer Absperrung dastanden und wir nicht in der Lage waren, da weitere Ermittlungen zu machen. Aber da sage ich nachher zu was. Das ist das Fahrzeug im Innern, nachdem wir die Leiche herausgenommen haben. Ich habe mit Herrn Letsche vereinbart, dass ich Bilder vom Inneren des Fahrzeuges und von der Leiche nur in Papierform mitbringe und die nicht hier an die Wand werfe.
Dieses Aufnahme ist jetzt aber innerhalb bei der Polizei gemacht worden.
Richtig, ja, das ist erst später gemacht worden, ja. Das ist, nachdem wir das Fahrzeug abtransportiert hatten, hat man die Leiche entnommen. Nur damit man mal sieht, wie das im Inneren ausgesehen hat. Das ist nochmal ein Bild von der Beifahrerseite her. Also auf der Fahrerseite war noch ein Teil der Sitzbezüge, der Polster vorhanden, auch ein Teil der Bekleidung des Florian Heilig. In dieser Bekleidung hat man dann auch seinen Geldbeutel gefunden und seinen Ausweis. Somit war man zumindest mal gewisserweise sicher, dass er es ist. Man hat ihn ja später anhand vom Zahnstatus identifiziert. Jetzt schauen wir mal, das war's.
Das Unbelings.
Weiß ich jetzt nicht. Also zu den Bildern, ich war weder am Tatort, noch war ich bei der Untersuchung des Fahrzeuges dabei. Da müssten Sie die Sachverständigen vom LKA fragen. Ich denke mal, der Herr Korge war zu dem Zeitpunkt, weiß ich nicht, auch nicht dabei. Also das kann ich Ihnen nicht beantworten, was da jetzt lag.
Herr Agnes, weiß ich nicht, was der Brandsachverständige mitbringt. Könnte mir das stehen lassen, dass vielleicht der Brandsachverständige, der ja auch das Auto untersucht hat, nachher vielleicht anhand der Bilder uns das erklärt, sonst erklärt er ohne uns, ohne die Bilder, sehen Sie wieder mit, nochmal, wenn man das stehen lassen kann.
Die sind bei Ihnen auf dem Rechner, die gehören.
Okay, gut,
dann danke, ja. Ich habe jetzt nur noch die Bilder vom Innern des Fahrzeuges, soll ich die gleich schön verteilen? Ja.
Die Bilder auf entgegennimmt. Ja, Letsche. Wie viel haben wir denn noch?
Sollen wir das weitermachen? Oder machen Sie es nachher aus? Ja. So, muss ich das nochmal einrichten? So, wenn Sie die Bilder haben, danke. Sind wir soweit? Ich kann Ihnen aber wirklich nur ein paar allgemeine Dinge zu sagen, weil ich habe die Bilder nicht gemacht, ich war nicht vor Ort. Nur ein paar allgemeine Dinge. Im ersten Bild, klar, ist nicht zu übersehen, liegt der Tote auf dem Fahrersitz. Wir sehen es deutlich, die Verbrennungen, die massiven Verbrennungen im Oberkörper, im Kopfbereich. Und was man auch erkennt, das ist eigentlich typisch für Brandtote, ist die sogenannte Fechterstellung. Das ist ein biochemischer Vorgang, den kann Ihnen, aber Sie haben, glaube ich, noch einen Gerichtsmediziner, klar, der kann Ihnen das genau erklären. Das ist ein biochemischer Vorgang beim Verbrennen, bei Hitze verkürzen sich die Sehnen und der Mensch sitzt dann wirklich wie so ein Fechter, man sagt halt im Fachbereich Fechterstellung. Dazu kommt noch, dass Teile, das nehme ich jetzt schon mal vorab, der Knie und auch der Hände karbonisiert sind, die sind also verbrannt, die sind also zum Teil nicht mehr vorhanden. Aber das kann ich, denke ich mal, alles die Gerichtsmediziner oder Gerichtsmediziner sagen. Die folgenden Bilder sind einfach nochmal zur Ergänzung, um einfach mal ein Bild zu haben, wie es in dem Fahrzeug aussah, als man, wenn ich jetzt das so recht sehe, das eine Bild wurde noch unten gemacht, das andere Bild, da sieht man die Garageninnenseite, wurden oben in der Garage gemacht. So, und dann würde ich jetzt einfach mal meinen Vortrag fortsetzen.
Ja, ich habe schon erwähnt, es war nämlich die Presse vor Ort mit riesen Teleobjektiven und hat mein Kollege angerufen, hat gesagt, was machen wir? Und hat ihm gesagt, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft lassen wir die Leiche im Fahrzeug und transportieren das Fahrzeug mit dem Abschleppwagen zu uns ins Polizeipräsidium. Gleichzeitig habe ich entschieden, dass wir zur Untersuchung des Fahrzeuges einen Sachverständige vom LKA brauchen. Ich habe gesagt, wir bräuchten einen, ja, das sind alles Brennsachverständige, aber es wäre gut, wenn wir einen Chemiker und einen Elektroingenieur hätten. Die wurden uns beide zugesagt und die kamen dann vor Ort. Man hat auch schon telefonisch dann mit dem Staatsanwalt vereinbart, dass man möglichst zeitnah eine Obduktion macht. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, die Kollegen vom Polizeirevier haben uns berichtet, dass sie von anderen Kollegen von der Frühschicht erfahren hatten, dass ein Trupp oder eine Streife den jungen Mann mit dem Fahrzeug bereits in den Morgenstunden dort beobachtet hätten. Das Fahrzeug sei dort gestanden. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, ob das erst am Nachmittag kam. Jedenfalls haben wir, das war eigentlich ganz wichtig, der Brandentdecker den haben sie, und Zeuge, der Herrn Übner, den haben Sie ja, glaube ich, hier auch vernommen. Das war natürlich unter Glücksfall, dass er mit dem Fahrrad gerade unterwegs war vom Campingplatz in Richtung Tatort, Brandort und sah, wie er zunächst mal im Innern eine Stichflamme und dann eine Explosion und für uns die wichtige Aussage, es waren keine Personen in der Nähe. Man hat auch gleich überprüft, gibt es da Möglichkeiten irgendwie durch den Zaun zu steigen oder sonst irgendwas, weil es einfach ein zentraler Punkt war, ob hier möglicherweise ein Fremdtäter in Frage kommt. Ich muss aber aus meiner Erfahrung als Brandermittler sagen, es haben wenige Leute überlebt, die versucht haben, ein Fahrzeug, das mit Benzin gefüllt war, anzuzünden oder auch in Gaststätten. Also es führt immer sofort zu einer Explosion, zu einer Verpuffung und meistens sind dann die Anzünder genauso verletzt oder tot wie vielleicht Personen, die da drinnen sind. Ja. Das Fahrzeug war dann bei uns und wurde von den Sachverständigen vom Kriminaltechnischen Institut untersucht. Auftrag war die Brandursachenermittlung, technische Überprüfung des Fahrzeugs, ob möglicherweise ein technischer Defekt in Frage kommt und auch die Frage, ob möglicherweise eine Fernzündung möglich war oder vorhanden ist und ob es dahingehend Hinweise gibt. Nach den ersten Überprüfungen haben die Kollegen dann veranlasst, dass die Leiche aus dem Fahrzeug genommen wird. Da hat man dann die Reste von der Jeans gefunden mit dem Ausweis von Florian Heilig. Und er wurde dann später, das nehme ich jetzt einfach mal vorneweg, anhand seines Zahnstatuses identifiziert. Das vorläufige Ergebnis der Sachverständigen, das war mündlich, war, dass im Fahrzeug eine Raumexplosion stattfand, dass im Fahrzeug insbesondere im Bereich der restlichen Kleidung des Florian und im Bereich des Polsters des Fahrersitzes, sagen wir deutlich oder massiver Benzingeruch war. Die Herren vom LKA haben mitgeteilt, dass sie keinen Hinweis auf eine technische Ursache, also im Zusammenhang mit dem Fahrzeug gefunden haben und auch keinen Zündmechanismus, der auf eine mögliche Fernzündung schließen lässt. Es wurden Brandschutzproben entnommen, und die wurden zeitnah untersucht. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber ich denke, es wurde noch am Abend des 16.09. mitgeteilt, dass in den Brandschutzproben Otto-Kraftstoff, also ganz normales Benzin, war. In der Zwischenzeit wussten wir auch, dass das Fahrzeug nicht wie üblich mit Benzin oder Diesel betrieben wird, sondern mit Bioethanol. Und deswegen waren wir schon etwas verwundert und hat nochmal den Auftrag gegeben, zu überprüfen, ob nicht auch Bioethanol in Frage kommt. Aber das wurde dann also nicht festgestellt. Ja, was wussten wir dann zu Florian Heilig? Da kann ich jetzt keine Details nennen. Das sind VS-NFD-Aussagen. Ich weiß und kann nur sagen, es waren jedenfalls bei der Polizei keine schwerwiegenden Delikte. Die Verfahren wurden entweder durch die Staatsanwaltschaft eingestellt oder es gab Geldbußen. Also das weiß ich nicht, wie Sie es vielleicht nicht öffentlicher Sitzung vortragen. Es sind auch nicht unsere Daten, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Wir haben dann das LKA gefragt, was war denn der Hintergrund, weshalb wolltet ihr mit dem Herrn Heilig sprechen? Und da wurde uns ein Aktenvermerk vorgelegt, der ganz kurz beinhaltet, dass Florian Heilig im Zusammenhang mit dem Mordfall Kiesewetter berichtet hat, irgendjemand, er wisse, wer der Täter ist. Er wurde dann durch die Soko Parkplatz befragt, überprüft, es war negativ. Und er wurde im Januar 2012, ich glaube, durchs LKA-EG-Umfeld zu rechtsradikalen Organisationen befragt. Auch das war negativ. Florian Heilig war im Programm Big Rex, das ist Ihnen bekannt, das wird Ihnen aus LKA erläutern können. Das ist ein Aussteigerprogramm rechts. Und er sollte dann jetzt im September 2013 der Florian nochmals befragt werden. Das hat sich so abgespielt, dass am Donnerstag, 12.09., er versucht wurde, über sein Handy zu erreichen. Das klappte nicht. Dann hat man mit dem Vater auf dem Festnetz gesprochen. Der Kollege hat das Anliegen dem Vater erklärt und hat gesagt, man geht von einer Zeugenvernehmung aus. Also er hat nichts zu erwarten, dass er irgendwas beschuldigt wird. Man versuchte ihn am Freitag eben zu erreichen, er war aber nicht zu Hause. Dann sind die Kollegen nach Eppingen gefahren und haben aber nur die Eltern angetroffen. Die haben dann 2 Stunden gewartet und sind dann wieder abgefahren. Man wusste nicht, wo der Florian ist. Und haben aber am Abend noch telefoniert mit dem Florian und haben einen Termin für den 16.09., Montag, 16.09., 17 Uhr, an seiner Ausbildungsstelle in Geradstetten vereinbart. Das war dann der letzte Kontakt mit dem Florian zwischen LKA. Später hat dann, glaube ich, noch der Kollege mit dem Bruder telefoniert, um die genaue Adresse zu bekommen. Das waren die Infos so gegen Mittag am 16.09. oder kurz nach dem Mittagessen. Dann war es dann so, wir hatten dann schon den Hinweis, dass der Tote, ja, der Florian Heilig ist. Aber wir haben gesagt, wir sind uns da nicht sicher, wir fahren jetzt mal zu den Eltern. Nach Eppingen ist auch nicht gerade der nächste Weg von der Auswege, hat es auch einige Zeit gedauert, die sind, glaube ich, gegen 14 Uhr dort angekommen. Ich habe gewusst, das ist die Überbringung einer Todesnachricht, Gespräche mit Eltern eines Jugendlichen ist immer eine sehr kritische Sache, und ich habe mir einen Kollegen ausgesucht, von dem ich weiß, ein erfahrener Todesermittler, der Herr Wengerig, der ist heute auch als Zeuge geladen. Der soll dorthin fahren, und ich brauchte aber noch einen zweiten Beamten, und zwar jemand, der sich am Tatort auskennt. Es ist nichts schlimmer für Leute, für Angehörige, wenn da einer kommt, der von nichts weiß. Das hört sich, ist immer eine ganz schlechte Sache. Der Kollege Korge als Sachbearbeiter des Falles musste mich unterstützen, weil wir mussten mit Obduktion beantragen und Ähnliches machen. So, deswegen habe ich den Kollegen Bartsch beauftragt, mit dem Kollegen Wengerig mitzugehen. Er war ja auch noch in der Ausbildungsphase, er war nur als Begleitperson vorgesehen. Wie mir dann der Kollege Wengerig dann telefonisch mitgeteilt hat, haben die Eltern Heilig ein Gespräch abgelehnt. Sie haben nur ganz kurz erklärt, dass das Fahrzeug von Florian genutzt wurde. Der Herr Heilig hätte wohl gesagt, er hätte seinen Sohn nicht wegfahren lassen sollen. Ja, und er wäre am Sonntagabend zur Arbeitsstelle gefahren. Aber das kann der Herr Wengerig Ihnen nachher im Detail sagen. Parallel dazu war dann die Obduktion in Anwesenheit vom Staatsanwalt Biel. Das ist auch keine normale Sache, dass der Staatsanwalt mit so einer Obduktion geht. Das ist nur in Ausnahmefällen. Also wir waren uns der Brisanz des Falles schon bewusst. Ergebnis war, dass der Florian Heilig noch zum Zeitpunkt des Brandes noch gelebt hat. Todesursache war die thermische Einwirkung. Er hat keine Verletzungen gehabt, die nicht mit dem Brandgeschehen in Einklang zu bringen sind. Er hat aus meiner Sicht einen relativ hohen COHB-Wert gehabt von 30%. Rußablagerungen waren bis in die peripheren Atemwegsäste, also er hat noch ziemlich tief und auch ziemlich lang geatmet während des Brandes. Es waren keine Brüche vorhanden, die Knochen von Unterarme und Hände waren zum Teil karbonisiert, also verbrannt. Der Staatsanwalt hat einen Auftrag für eine toxikologische Untersuchung des Blutes und von Organen gestellt und man hat den Zahnstatus von dem Toten erhoben, der später dann zur Identifizierung des Herrn Heilig geführt hat. Parallel dazu habe ich dann einen Ermittlungstrupp nach Gerhard Stetten geschickt. Wir hatten ja erfahren, er war zur Ausbildung, hat eine Ausbildung gemacht als Betonbauer in so einem Ausbildungszentrum in Gerhard Stetten. Dort wurden die Ausbilder, Schulleiter befragt. Man hat in das Zimmer des Florian mit Einverständnis des Schulleiters reingeschaut und man hat auch noch zwei Zeugen vernommen. Ein Zeuge hat berichtet, dass er mit zwei anderen am Sonntagabend von Bereich Heilbronn nach Gerhardstetten gefahren war. Wir haben dann noch einen Zeugenaufruf in der Presse veranlasst, dass Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder das Fahrzeug gesehen haben, sich melden sollen. Ja, Fazit, war um 17 Uhr dann ein Gespräch mit dem Herrn Biel, dem zuständigen Staatsanwalt. Wir waren uns sicher, dass der Tote der Florian Heilig war. Wir haben festgestellt, Zeuge hat die Stichflamme beobachtet, Explosion im Fahrzeug, Tür geschlossen, keine Person in der Nähe. Untersuchung des Fahrzeugs gab die typischen Spuren nach Entzünden von Benzin im Fahrzeug und keine Anhaltspunkte für eine technische Ursache oder Zündmechanismus. Der Herr Biel hat dann auch, der war bei der Obduktion dabei, nochmal darauf hingewiesen, die Person hat gelebt. Wir sind zusammen zu der Bewertung gekommen, dass es keine Anhaltspunkte gibt für ein Fremdverschulden oder eine technische Ursache und somit haben wir uns festgelegt, dass ein Suizid vorliegen muss. Wir hatten uns im Vorfeld schon Gedanken gemacht, welche weiteren Ermittlungen wir machen könnten, wenn wir in ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gehen würden. Da war ein Gedacht, am nächsten Tag war die Vernehmung bei der Familie Heilig geplant, dass man möglicherweise das Zimmer des Florian durchsucht. Ich habe gedacht, Funkzellendaten zu erheben oder erheben zu lassen, damit wir wissen, welche Personen mit ihren Handys in dem Bereich waren und Verbindungsdaten vom Handy des Florian, wobei wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, dass der Florian ein Handy dabei hatte oder dass es im Fahrzeug war. Das wussten wir nicht, aber normalerweise hat heutzutage jeder ein Handy, deswegen war es. Das habe ich auch in Herrn Biel vorgestellt und er hat erklärt, dass aufgrund der derzeitigen Ermittlungen keine weiteren strafprozessualen Maßnahmen möglich sind. Und wir haben vereinbart, dass ich trotzdem, obwohl wir jetzt dann zu dem Zeitpunkt von einem Suizid ausgehen, die weiteren vorgesehenen Ermittlungen, also bei den Eltern und bei möglichen Auskunftspersonen, fortführen. Am 17.09., das war dann der Dienstag, wurden die Eltern vernommen. Das kann Ihnen nachher der Herr Wengerig im Detail sagen. Wichtig war, in dem Zusammenhang habe ich aus der Presse entnommen, dass uns von der Familie Heilig kein Hinweis gegeben wurde, dass der Florian am Wochenende einen verdächtigen Anruf erhalten hat. Ergebnis des Zeugenaufrufs, der war also sehr erfolgreich im Vergleich zu anderen Verfahren, wo sich manchmal gar niemand meldet. Also wir haben insgesamt 8 Personen oder Personengruppen, die in der Zeit von 0:30 bis 8:30, 8:45 das Fahrzeug gesehen haben, zum Teil auch die Person, eine männliche Person mit Jeans, dunkel bekleidet, das passt auf den Florian, und zum Teil auch Personen im Fahrzeug gesehen haben, also eine Person im Fahrzeug gesehen haben, aber leider nicht zu erkennen gewesen, weil es dunkel war, das Fahrzeug war ihnen beschlagen. Aber ich denke, die Aussagen liegen im Ausschuss auch vor. Letzte Zeugen waren zwei Kollegen von uns vom Revier, die vorbeigefahren sind zwischen 8.30 Uhr und 8.45 Uhr und da stand der Florian dann noch am Fahrzeug. Der Tatzeuge ist ja bekannt. Dann am 18.09. haben wir weitere Ermittlungen durchgeführt. Wir wussten dann von den Eltern, dass der Florian in Geradstetten war und dort mit drei Kollegen hingefahren ist. Wir haben dort weitere Vernehmungen von Mitfahrern und Zimmergenossen durchgeführt. Unser eigentlich wichtigster Zeuge, der hat uns jetzt auch wirklich weitergebracht, war der Zeuge Reinmann, der wurde hier auch vernommen. Ganz kurz, was für uns dann zu dem Zeitpunkt neu war. Also er hat an einer Tankstelle, man weiß nicht genau wo, Benzin gekauft. Es wurde auch von den anderen beiden Mitfahrern gegenüber Zeugen bestätigt. Und er hat uns eine WhatsApp-Nachricht von Florian gezeigt. Ich weiß nicht mehr der Text, weißt du, ob du morgen... was du morgen erlebst und weißt du, ob du morgen noch lebst irgendwo. Das ist aber auch in der Akte drin. Also man könnte es im weitesten Sinne als Abschied, als Abschiedsbrief oder ähnliches deuten. Das hat der Zeuge uns gezeigt, wir haben das abfotografiert. Dann haben wir noch zwei Mitbewohner vernommen, die erklärt haben, dass sich der Florian in der Woche zuvor, man muss wissen, die Mitbewohner haben den Florian erst zwei Wochen vorher kennengelernt. Der Florian hat sich irgendwie komisch verhalten, er hat wenig geschlafen, hat auch zu einem Mitbewohner gesagt, er würde in der nächsten Woche nicht mehr kommen und man hat sich wohl am Freitag sehr intensiv, also nicht wie üblich, irgendwie verabschiedet. Ja, diese ganzen Informationen, die wir so tagsüber gesammelt haben, wurden immer zeitnah der Staatsanwaltschaft übermittelt. Der Herr Biel war ich immer auf dem Laufenden. Dann am Donnerstag hat die Schwester von Florian bei uns angerufen und hat mitgeteilt, der beste Freund von Florian, sie hätte erfahren, der beste Freund von Florian, ist ein junger Türke, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber steht in der Akte, hätte in der Nacht noch der Tat oder vor der Tat Kontakt mit ihm gehabt, man ist rausgefahren zur Familie Heilig, hat es nochmal abgefragt, dabei wurde auch erwähnt, dass an Fahrzeugen der Familie Heilig es zu Problemen kam, einmal mit Bremsen und einmal mit Radmuttern, das war aber schon einige Wochen zuvor. Nicht an Fahrzeuge von Florian, sondern an Familienfahrzeugen. Wir haben den besten Freund vernommen, das kann auch noch der Herr Wengerek berichten, der von verschiedenen Problemen gesprochen haben. Wir haben mit Herrn Biel darüber gesprochen, ob wir jetzt auf diese möglichen Manipulationen, sofern sie überhaupt noch feststellbar sind, nach drei Wochen eingehen sollen. Hat er gesagt, er sieht keinen Zusammenhang mit unserem Verfahren, mit dem Tod von Florian. Wir wussten in der Zwischenzeit ja auch, dass der Florian das Benzin selber gekauft hat und insgesamt gab es keine weiteren Hinweise auf ein Fremdverschulden. In diesem Zusammenhang ist dann mein Kollege Wengerek auch zur angeblichen Freundin oder zu Freundin Melissa Marjanovic, glaube ich heißt sie, gefahren. Die war leider nicht zu Hause. Auf dem Rückweg sind sie nochmals bei der Familie Heilig vorbeigefahren und haben, was man eigentlich nicht immer macht oder selten macht, man berichtet den Zeugen nicht unbedingt immer die Ermittlungsergebnisse, aber irgendwo sahen sich die Kollegen verpflichtet, den Eltern zu berichten, was da jetzt rausgekommen ist. Die wollten das sicherlich auch wissen, ob es da noch irgendeinen Kontakt gab. Und dann dabei hat wohl auch jemand von der Familie Heilig gemeint, sie wissen in der Zwischenzeit, dass sich nicht die Melissa von Florian getrennt hat, sondern andersherum. Sie sind dann nochmals vorbeigefahren und haben sie wiederum nicht angetroffen und wir haben dann beschlossen, dass wir weitere Vernehmungen in diesem Zusammenhang nicht machen. Dann am 24.09. war Herr Heilig bei uns und hat die persönlichen Gegenstände, die wir sichergestellt hatten,
abgeholt. Da habe ich auch ein kurzes Gespräch mit ihm geführt. Dann waren wir nochmals am 16.10. oder der Kollege Wengerek bei der Frau Heilig. Da war nämlich ein Kommentar in der Zeitung Kontext und wir wollten einfach wissen, ob das jetzt von ihr stammt oder ob da irgendjemand missbräuchlich ihren Namen benutzt, aber das stammte wirklich von ihr. Und Ende Dezember ist dann das toxikologische Gutachten eingegangen, aus dem zu entnehmen ist, dass der Florian Heilig zum Zeitpunkt des Todes oder der Tat stark unter Medikamenten und Drogeneinfluss stand, aber noch handlungsfähig war. Das waren im Wesentlichen die Ermittlungen. Ich würde mal vielleicht eine kurze Zusammenfassung noch geben, Herr Drexler, wenn ich das noch machen kann. Also ich kann grundsätzlich nachvollziehen, ich bin jetzt lang genug beim Bereich Todesermittlungen tätig, dass die Familie Heilig nicht an einen Suizid glaubt. Wer glaubt schon, dass sich sein Kind umbringt? Ich halte Familie Heilig für eine sehr engagierte Familie, die sich um ihre Kinder kümmern, arbeiten in sozialen Berufen, haben es da sicherlich auch nicht einfach. Die haben ihren Sohn mit 15 Jahren an die rechte Szene verloren und haben ihn mit, soweit ich jetzt das beurteilen kann und mitbekommen habe, mit viel Engagement und Energie wieder zurückgeholt. Aus ihren Berichten entnehme ich, dass sie über die Kontakte und die Unterstützung durch die Polizei enttäuscht waren, deswegen vielleicht auch die Distanz zu erklären. Und es war so, dass sie die Hoffnung hatten, dass alles vorbei ist und dann ist eben erneut die Polizei erschienen, um erneut den Florian Heilig zu vernehmen. Zum gesamten Geschehen haben wir verschiedene Fakten, die eigentlich nur für einen Suizid oder eine Selbstverursachung sprechen können. Das Fahrzeug stand die ganze Nacht da. Es wurde nur eine Person beobachtet. Es waren zum Zeitpunkt des Zündens nur keine Personen in der Nähe. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Sachverständigen haben ja Benzin festgestellt, Explosion der Fahrgastzelle. Man muss wissen, ich denke mal, das weiß jeder, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal, Benzin selbst brennt nicht, es brennt nur ein Gas, also ein Benzin-Luftgemisch. Also ich kann in einen Benzintank, der voll ist, ein Streichholz reinwerfen, passiert gar nichts. Aber ich glaube, das ist allgemein bekannt, nur das nochmal. Und der Bereich, in dem Benzin zündet, ist sehr gering. Also ich kann, wenn ich in ein Fahrzeug Benzin reinschütte und lasse es eine Weile stehen, dann ist das Gemisch zu fett, dann zündet es nicht, da passiert gar nichts, dann geht die Flamme aus. Oder es ist zu mager, es ist zu wenig Benzin. Also es ist ein sehr enger Bereich, aber das kann Ihnen sicherlich der Sachverständige nachher nochmals im Detail erklären. Die Gutachter vom LKA finden keine Anhaltspunkte für Fremdzündung oder technische Ursache. Die Obduktion ergab, dass der Florian Heilig zum Zeitpunkt des Brandes gelebt hat. Er hatte relativ hohen COHB-Wert und Ruß bis in den feinsten Äste der Lungen. Es war eine starke Drogen- und Medikamentenbeeinflussung vorhanden, aber er war handlungsfähig. Dazu muss man wissen, dass der Florian nach Aussagen seiner Eltern früher aufgrund einer Verletzung, die er hatte, medikamentenabhängig war. Und was für uns auch wichtig war, war die Aussage der Mitfahrer, dass der Florian am Abend zuvor das Benzin selbst gekauft hat. Das Motiv ist für uns immer Spekulation. Wir versuchen eigentlich, solche Fälle nicht über Motive zu klären, weil das sind immer Personen im Hintergrund und eine sagt das eine, der andere sagt das andere. Die Eltern sprechen von Drogenschulden, Druck von rechten Kameraden, von der Polizei. Gegenüber den Mitbewohnern hat er von der Trennung von seiner Freundin gesprochen. Also das ist sehr unterschiedlich und kann man letztendlich nur sehr schwer bewerten. Aus meiner Erfahrung, ich bin jetzt zusammengezählt, ich habe das gestern, wenn man mal überlegt, 37 Jahre im Bereich Todesermittlungen und brandtätig, gibt es immer wieder Fälle, wo man dem Bauchgefühl nach sagen muss, das ist nicht ganz klar, das ist nicht ganz sauber, da muss ich noch weitere Ermittlungen machen. Viele Fälle kann ich klären, viele Fälle oder manche Fälle muss ich auch unbewertet weitergeben oder nicht abschließend bewertet weitergeben. Spekulationen können eigentlich nie ausgeschlossen werden. Für mich ist der Fall Florian Heilig ein sicherer Fall. Es gibt für mich keinerlei Anhaltspunkte, dass hier irgendjemand etwas von dritter Hand eingebracht hat, gezündet hat oder Ähnliches, um den Florian Heilig umzubringen. Und noch zum Schluss eine Erläuterung. Wir haben das Verfahren letztendlich wegen Brandstiftung bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Dazu sind wir verpflichtet. Der Florian Heilig hat das Fahrzeug seines Vaters in Brand gesetzt. Das ist das Ergebnis unseres Todesermittlungsverfahrens. Und Brandstiftung ist ein Offizialdelikt. Wir als Polizei können Straftaten nicht einstellen, deswegen haben wir das so vorgelegt, nur damit es nicht falsch dargestellt wird. Und deswegen, das Verfahren wurde natürlich sofort wieder von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Soweit meine Ausführungen.